Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft.
Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe vom DLG Radio. Heute möchte ich, das heißt Rahel, ich bin mal wieder da. Ich möchte euch die Miskatonic Society vorstellen. Eine noch recht junge LARP-Organisation, die sich, wie der Name bereits verrät, auf Lovecraftsche Veranstaltungen spezialisiert hat. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe mir direkt zwei Leute von der Miskatonic Society selbst dazu geholt. Und zwar einmal Gregor Pasek und Timo Grote. Hi Gregor, hi Timo.
Hi.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich würde sagen, zum Einstieg, stellt euch doch mal in ein paar Sätzen vor. Wer seid ihr? Wo kommt ihr so her? Beruflich oder auch hobbymäßig? Und wie seid ihr eigentlich zur Miskatonic Society gekommen?
Ja, ich glaube, da kann ich ganz gut anfangen, weil ich tatsächlich der gute Mensch bin, der das Ganze so mit ins Leben gerufen hat. Also ursprünglich habe ich mal, momentan sitze ich an der TU Dortmund, so im Bereich Digitalisierung. Habe ein bisschen Wirtschaftsinformatik studiert, versucht, cthulhuide Welten zu sammeln und hatte dann die Idee, weil es eigentlich sowas kaum gibt, mal LARP-Veranstaltungen im Bereich Cthulhu aufzuziehen. Haben eine Veranstaltung gemacht und dann haben wir den guten Timo, der schon vorher tatkräftig mitgeholfen hat, mit in die Orga geholt.
Ja, da kann ich, glaube ich, auch direkt mal weiterreden. Und zwar habe ich da von der Miskatonic Society über eine andere aus der Orga erfahren, die jetzt gerade leider nicht dabei sein kann. Und mit der spiele ich auch schon jahrelang Pen und Paper und die hat dann mal in unseren Gruppenchat so reingeworfen, yo, habt ihr vielleicht Bock, bei unserer ersten Lab dabei zu sein? Und ich dachte mir so, yes, genau das will ich. Das habe ich schon sehr lange vor. Und eigentlich habe ich apparative Biotechnologie und Biomechatronik studiert und mache gerade meine Promotion an der Uni Bielefeld. Aber ja, hobbymäßig mache ich natürlich sehr gerne Pen und Paper. Ich lese sehr gerne Horrorgeschichten, wobei ich sie mir tatsächlich als Hörbuch eher anhöre. Und ich organisiere jetzt offensichtlich auch Labs mit.
Ja.
Man kann dazu natürlich auch noch sagen, dass ich jetzt hier einen besonderen Stellenwert habe, mir quasi den Platz in der Organisation verdient habe in der Miskatonic Society, weil ich den Kontakt zwischen der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und der Miskatonic Society quasi geknüpft habe oder angestoßen habe.
Ja, Timo, man könnte sagen, ohne dich säßen wir jetzt nicht hier.
Das stimmt. Und das war quasi Zufall oder der Wille der großen Alten, dass ich per Google auf eure Internetseite gestoßen bin und mir dann dachte, Mensch, Gregor, wäre das nicht mal was, wo man irgendwie kooperieren könnte?
Ja, und da ich Timo eh nichts abschlagen kann, ne?
Ja, genau.
Habe ich mal gleich bei euch gemeldet.
Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, da vielleicht noch als Kontext. Ihr habt es ja jetzt schon gesagt, also die Miskatonic Society und die DLG, wir kooperieren. Das ist, oder wie sich das ausdrückt, ist, dass wir auch einfach versuchen, gegenseitig ein bisschen aufeinander aufmerksam zu machen. Gut, wir als gemeinnütziger Verein sagen, es ist genau unser Vereinszweck, auf ebenso Organisationen wie euch aufmerksam zu machen. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich euch heute mit meinen Fragen löchern darf.
Immer nur raus damit.
Ja, dann lasst uns doch mal direkt ins Thema reinhüpfen. Erklärt mir doch mal einfach in euren Worten, was ist denn jetzt die Miskatonic Society? Was sind eure Formate, eure Inhalte? Und natürlich auch, was macht ihr beide bei der Miskatonic Society? Was sind eure Aufgaben?
Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Wir als Miskatonic Society möchten gerne Krimi-Dinners und vor allem Labs in den goldenen 1920ern organisieren. Sowohl im deutschen Setting als natürlich auch im klassischen amerikanischen Setting. Dabei gehen die Labs bei uns tatsächlich länger, meistens über ein ganzes Wochenende, also Freitagabends bis Sonntagmorgens. Das umfasst dabei dann auch Vollverpflegung und Übernachtung. Und im Gegensatz zu manch anderen Labs haben wir nicht so ein rundenbasiertes Ding, sondern tatsächlich ist das ein sehr freigestaltetes Format, wo dann Leute zum Beispiel Handouts suchen müssen, also die Spielercharaktere Rätsel lösen müssen und halt aktiv einfach in der Location interagieren müssen, um das Rätsel, was das große Ganze quasi zu lösen.
Da würde ich mal gerade ganz kurz schon mit einer Frage einhaken. Ich glaube, Krimi-Dinner sagt den meisten Leuten noch was, LARP nicht unbedingt allen. Vielleicht kannst du auch mal gerade in ein, zwei Sätzen sagen, was ein LARP überhaupt ist.
Ich glaube, also der Unterschied ist, Krimi-Dinner haben eine gewisse Struktur und es werden halt einem auch die Informationen immer mal wieder vorgegeben. Also man kriegt ja auch Zettel, du hast rausgefunden das oder du weißt jetzt das. Und das ist beim LARP halt, wie Timo es jetzt angedeutet hat, auch wieder vollkommen anders, weil da muss man sich tatsächlich alles erspielen, alles erarbeiten. Wir haben da auch ganz großen Wert auf Informationen, die gefunden werden können, also Handouts. Wenn da eine Truhe verschlossen ist, dann muss man auch irgendwo den Schlüssel finden. Dadurch gewinnt das Ganze natürlich an viel mehr Stil. Also wir hatten ein sehr, sehr schönes Gästebuch bei uns, das wirklich handgemacht wurde, auf alt getrimmt, Seiten wurden verschimmelt. Und dann haben wir mit extra unsichtbarer Tinte ein gelbes Zeichen zum Beispiel reingemalt und ganz viele andere Informationen, weil das Thema so ein wenig Kakusa war. Mhm. Und halt die bekannten Zitate aus dem Gedicht. Und die Spieler konnten dann mittels einiger Sachen zum Beispiel diese Tinte zum Vorschein bringen.
Das heißt, also die Spieler bzw. Spielerinnen, die schlüpfen in eine Rolle und müssen dann quasi einen Fall bzw. ein Rätsel aufdecken.
So sieht's aus.
Okay.
Und wie gesagt, der Unterschied ist natürlich auch die Länge des ganzen Krimi-Dinners. Ja. Wahrscheinlich ein Abend vorbei. Und wir versuchen, die Immersion ein bisschen zu steigern und bieten halt ein Wochenende an.
Okay, Gregor, ich hatte dich jetzt eben ein wenig da unterbrochen. Also was macht ihr beide denn jetzt?
Wie gesagt, ich habe das Ganze ins Leben gerufen. Das war eigentlich, entstanden ist das Ganze, also wir haben irgendwann eine Veranstaltung für ein paar Freunde gemacht. Das waren 12, 13 Leute, die wir da einfach eingeladen haben für einen Freitagabend. Das lief irgendwie so gut, dass wir uns gedacht haben, Mensch, das machen wir jetzt nochmal. Mhm. Und haben dann auch mal zugeschaut, dass wir das ein bisschen professionalisieren. Wir haben uns dann auch für eine UG entschieden, um einfach die Haftungsbeschränkung nicht zu haben, also eine Haftungsbeschränkung zu haben. Mhm. Falls irgendetwas schief geht. Natürlich sind wir versichert und wenn was passiert, zahlt die Versicherung, aber sicher ist sicher. Und haben dann gemerkt, dass wir ein gutes Team gebildet haben, jetzt was IT-Kenntnisse, diese Finanzsachen angehen, aber auch Design. Ne? Wir haben ein Orga-Mitglied, die hat Deutsch und Geschichte studiert. Also achtet auf unsere Rechtschreibe und achtet auch ein bisschen auf, dass wir uns da nicht zu viel Mist aus den Finger ziehen, was in den 1920ern los war. Wir hatten einen erfahrenen Lab-SL, einen fähigen Fotografen haben wir gefunden, Freizeitmodelle. Jetzt haben wir noch mehr Leute wie Timo gefunden, die, glaube ich, sehr, sehr gut reinpassen und jetzt schon ganz, ganz viele Aufgaben übernehmen werden, die so mit anfallen.
Und Timo, wenn du jetzt nicht gerade dabei bist, die Miskatonic Society mit Vereinen zu verknüpfen, was machst du bisher so?
Ja, also ich glaube, meine erste offizielle Ansammlung ist hier, Gregor mit dem Podcast zu begleiten tatsächlich, was ich auch einfach sehr cool finde und für mich ja eher so eine Ehre ist. Denke ich für uns beide natürlich.
Ebenso, ja, für mich auch.
Dankeschön. Und tatsächlich helfe ich dann Gregor tatsächlich so ein bisschen, natürlich dem ganzen Team, so beim bisschen bei der Organisation und dem Aufteilen des Ganzen. Also wir haben einen Discord-Channel, wo wir verschiedene Channels haben für verschiedene Spieler- und Nicht-Spieler-Charaktere und auch für die verschiedenen LARP-Events. Und wenn dann eine Person neu in den Channel zum Beispiel reinkommt, dann muss sie natürlich in den passenden Channel geschoben werden, von allgemein zu dem passenden Format. Ich werde wahrscheinlich auch einfach die Spielerfragen dann mit beantworten, sei es per E-Mail oder auch gerne in so einem Live-Format mit Videoübertragung und natürlich Ton. Ich möchte aber auch mich sehr gerne so ein bisschen kreativ mit reinbringen. Ich habe zu Hause einen 3D-Drucker, der sehr gerne drucken möchte und ich auch. Und so habe ich dann jetzt auch schon meinen ersten Save mal gedruckt, um den mal auszuprobieren. So richtig klassisch mit so einer Zahlenkombination, die man so ganz klein kariert, sage ich mal, drehen kann. Und wenn ich den zusammengebaut habe und der auch funktioniert, dann ist das natürlich ein weiteres Exemplar, nachdem es natürlich stilistisch etwas überarbeitet wurde, damit es auch natürlich ins Setting passt, was dann in der nächsten LARP und auch in zukünftigen LARPs Verwendung findet.
Sehr aufregend. Gregor, du hattest eben schon so ein paar Sätze darüber verloren, was so die Historie der Miskatonic Society angeht. Aber da würde es mich jetzt echt mal interessieren. Du hast gesagt, ihr habt angefangen, LARPs für Freunde zu organisieren oder Mini-LARPs. Und irgendwann seid ihr den Schritt gegangen zu sagen, okay, wir gründen eine UG. Aber das ist auch schon ein ziemlich mutiger Schritt, oder? Also was sind das dann so für Hürden, die man auch nehmen muss? Oder auch, ich sag mal, was für einen Zeitrahmen muss ich mir da vorstellen? Von erster Idee bis jetzt ist es offiziell.
Das kann ich dir ganz gut beantworten. Und zwar ein Jahr musst du dir vorstellen.
Okay.
Also es ist ein Jahr, das war viel Bastelei. Also gerade in der Website steht, die wir da haben. Sehr, sehr viel Arbeit, weil die Bilder müssen geschossen werden, die Texte müssen geschrieben werden, die ganzen Plugins installiert. Neben dem ganzen Behördengängen, aber ich glaube wirklich, dass das Größte ist es wirklich, diese Website zu basteln. Vielleicht die ganzen kleinen Dinge im Hintergrund. Wir mussten ein Geschäftskonto finden, das Ganze zu vergleichen, dauert auch Tage und Wochen. Aber ich glaube, falls das irgendjemand mal auch so plant, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach einen langen Atem zu haben, Spaß an der Sache und das mit guten Freunden zu machen, die sich dann gegenseitig motivieren.
Das bringt mich auch schon direkt zu einem sehr guten nächsten Thema, nämlich, wie arbeitet ihr eigentlich? Also sprich, wo kommen eure Ideen her? Wie kommt ihr an eure Inhalte? Gut, wir haben jetzt schon ein bisschen was über Props gehört, dass ihr beispielsweise auch durchaus 3D-Drucker einsetzt. Aber wie nehmen eure Labs Gestalt an?
Ist jetzt keine einfache Frage, weil ich kann dir sagen, wir haben genau eine Lab bis jetzt veranstaltet und das war einfach mega chaotisch, um es offen zu sagen.
Ja, aber um es auch offen zu sagen, das ist immer noch eine mehr, als ich veranstaltet habe.
Gut, das glaube ich dir. Nein, es war halt einfach mega chaotisch. Wir sind einfach zusammengekommen und wir mussten erstmal schauen, wie wir das machen, haben lange diskutiert. Es hat sich dann rauskristallisiert, dass eine Person den Plot geschrieben hat. Das war in dem Fall jetzt diesmal noch ich. Und die anderen so ein bisschen QM gemacht haben. Mhm. Meine ganz große Schwäche ist es, ich denke sehr cineastisch, wenn ich so etwas mache. In Bildern.
Okay, ja.
Und die gute Kollegin, die auch den Kontakt zu Timo hergestellt hat, ist halt eher die Frau, die sehr aufs, ich nenne sie immer intern das Qualitätsmanagement, darauf achtet, dass das, was ich mir auch ausdenke, irgendwie auch in sich am Ende noch logisch ist. Und dann haben wir halt ein paar Aufgaben verteilt, ein paar Leute haben Props gemacht, ein paar für die Special Effects. Einer war tatsächlich vor Ort nur SL, hat keine Rolle gespielt. Und jetzt sind wir halt am Gucken, dass wir noch tolle, nette, motivierte Leute wie Timo finden, die nochmal frischen Wind reinbringen. Und ich glaube, das kriegt er hin.
Bei den Props sind die denn, also du hast jetzt gesagt, okay, ihr habt viel selbst gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch viel antiquarisch oder Secondhand gekauft habt, oder nicht?
Ja, also wir haben einen Großteil des Ganzen mussten wir tatsächlich kaufen, gerade was Horror-Special Effects angeht oder den Einsatz von einer Nebelmaschine, mit der wir dann aus Versehen auch noch den Rauchmelder ausgelöst haben im Gebäude, wo wir waren.
Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema auch in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, aber das ist für ein andermal.
Okay. Und nein, also wir haben auch Rätselboxen und so sonstige Sachen haben wir halt alle gekauft. Aber ich glaube, in den Props steckt tatsächlich die meiste Arbeit. Also wir hatten das Ganze, hieß ja verstörende Kunst. Wir haben eine befreundete Künstlerin tatsächlich Bilder anfertigen lassen, die wir dann auch haben auf Leinwand drucken lassen. Und gerade gesagt, das Gästebuch oder Briefe wurden ganz, ganz viele auch in Kleinstarbeit von Hand geschrieben.
Da bin ich jetzt aber schon neugierig. Was sind denn so eure persönlichen Top-Props von der Veranstaltung?
Ja, also ich habe schon das Gästebuch erwähnt. Ich kann es leider nicht zeigen, aber das war halt ein komplettes Buch, vollgeschrieben mit den ehemaligen Gästen, schön bearbeitet, sehr stilvoll, mit geheimen, unsichtbaren Botschaften, die entschlüsselt werden mussten. Ich war schon tief beeindruckt.
Ja, also für mich waren tatsächlich die Gemälde sehr, sehr beeindrucksvoll. Also die waren natürlich welche, ich sag mal, die eher so digitalartmäßig erstellt wurden. Aber wir hatten tatsächlich auch zwei, drei handgemalte Kunstwerke, die dann natürlich auch irgendwie besonders eindrucksvoll sind und wo sich tatsächlich beim ersten Abend am Freitag sich fast die gesamte Belegschaft immer wieder drumherum gefunden hat, um die zu begutachten und zu gucken, ah, ist da vielleicht irgendwas dran und wieso ist da jetzt so ein komischer Mann in Gelb anwesend auf dem Bild und hier ist irgendwie so eine komische Spiegelwelt zu sehen. Ja, das war schon sehr spannend. Ich persönlich habe tatsächlich auch eins, was dann nicht zerstört wurde, mit nach Hause genommen als Andenken und das hängt jetzt bei mir im Zipper.
Ach cool, das ist tatsächlich ein sehr schönes Andenken. Okay, jetzt habe ich schon gehört, eine Nebelmaschine. Ich habe gehört, Gemälde, die zerstört werden. Jetzt bin ich sehr neugierig. Lasst uns doch mal in eure vergangene Veranstaltung reinhüpfen. Erzählt mir doch mal ein bisschen was über die verstörende Kunst.
Ja, das kann ich gerne machen. Das war zwar und zwar im Anfang Oktober im Wasserschloss Wilmersen. Das ist so im Nordhessen, so viel ich weiß. Korrigiere mich, Gregor, wenn ich da falsch liege. Ich brauchte zumindest nicht ganz weit dahin von Bielefeld aus. Ist eine sehr schöne Location, die, wie ich finde, sehr schön in das 1920er-Setting hineinpasst, weil das so ein altes Gutsherrenhof ist, mit sehr viel ja, Platz einfach auch. Und ja, wir waren insgesamt, glaube ich, so um die 30 Leute. Also ich persönlich war tatsächlich auch der Bruder des verstorbenen Künstlers, dessen Werke dann versteigert wurden. Und da wusste niemand so genau, wie er verstorben ist und warum er überhaupt diese Auktion ins Leben gerufen hat. Ja, und dann drehte sich das Ganze darum, diesen, ja nicht nur den Mordfall aufzuklären, sondern auch das Geheimnis hinter diesen Gemälden zu finden. Und es war dann so, dass dieser gewisse Bruder, mein Bruder, ja so ein bisschen verrückt natürlich wurde, wahnsinnig, aber auch magisch begabt war und ja Menschen durch Malereien in diese Gemälde hineinbringen konnte, also quasi einsperren konnte, in Carcosa dann natürlich. Das war schon sehr spannend, weil diese Leute konnte man natürlich nur wieder herausbringen oder retten, indem man Seancen veranstaltet, um da magische Kräfte wirken zu lassen, um die Bilder natürlich dann letztendlich zu zerstören. Und die Leute sind dann ja befreit worden. Was sehr schön war, weil wir hatten tatsächlich einen Polizisten, einen NSC-Polizisten, der dann auch im Spiel quasi in dieses Bild eingeschlossen wurde und dann später, nachdem er befreit wurde, auch wieder aufgetaucht ist in der Lab. Das war schon auch mit eins meiner Highlights, diese Integration, diese Immersion zu haben.
Ich muss sagen, schon allein bei deiner Handlungszusammenfassung, da schlägt mein cthulhoides Kultistenherz definitiv höher. Wie viele Teilnehmer hattet ihr denn?
Ach, wir waren um den Dreh 30 Leute.
Ja, okay, ja.
Also ja, wir sind, haben auch einen Plan, das einfach ein bisschen kleiner und gemütlicher zu machen, um halt einfach die Immersion schaffen zu können. Sonst hat man ja irgendwie als Orga und als SL gar keinen Überblick mehr, was die Leute gerade so treiben.
Passt natürlich auch zu der Handlung, wie ihr sie aufgezogen habt, sehr gut, diese Gruppengröße.
Das war so der Plan, den wir uns da gedacht haben. Also ich muss sagen, ich fand die Rückkehr des Polizisten natürlich auch sehr schön, den sie dann irgendwie aus Carcosa zurückgeholt haben. Hatte sehr viel Spaß dabei, ihn dann nochmal ein bisschen schminken zu lassen und ein bisschen verstört. niemand kehrt aus Carcosa normal zurück.
Das stimmt.
Und das war schon großartig. Wäre ein bisschen blasser, ein bisschen gräulicher mit ein wenig Blut. Hatte er Blut? Keine Ahnung.
Ja, er hatte Blut. Er war so ein bisschen blutverschmiert im Gesicht. Er wurde ja auch mit einem Fleischerhaken angegriffen.
Stimmt.
Das heißt, für euch beide ist der Polizist bzw. die Rückkehr des Polizisten ein Lieblingsmoment der Veranstaltung.
Ach, da gibt es einige Lieblingsmomente, muss ich gestehen. Auch einer meiner Spielerlieblingsmomente war, als ich als Timo gesehen habe, dass da das gelbe Zeichen auf der Rückseite eines, oder auf der Statue war das genau. Es war in einer Truhe, die wir geknackt haben. Und da war da eine cthulhoide Statue, wo das gelbe Zeichen von dem König in Gelb drauf war. Und da ist mein Herz natürlich höher geschlagen. Aber mein Charakter, der Ludwig, konnte damit natürlich nichts anfangen. Weil das war ein Forensiker, der hat gesehen, komische Statue mit komischen Zeichen drauf, lege ich mal besser weg. Aber ich war hellauf begeistert, weil ich auch nicht wusste, was der Plot überhaupt ist. Das war sehr schön.
Ja. Also ich hatte auch noch ein ganz persönliches Highlight. Und zwar war es tatsächlich eine Spielerin, die eine super aufwendige, durchdachte Seance durchgeführt hat. Also die hat tatsächlich ganz viele Props selber mitgebracht und die super genial ausgespielt.
Okay.
Total stimmungsvoll, war definitiv mein Highlight. Und was ich halt an der Stelle auch, also das ist vielleicht Orga-Sicht, keine Spielersicht, ist natürlich auch das, was die Leute in der Küche geleistet haben. Mhm. Wir hatten echt eine große Auswahl, mehrere Mahlzeiten. Wir hatten einmal Pute, Schichtfleisch. Die Leute konnten sich echt im Gegensatz zu anderen Labs wirklich den Magen vollschlagen an den leckersten Sachen. Aber dafür haben die halt auch durchgeschuftet und kommen gleichzeitig ihre NSCs noch fabelhaft gespielt. Das war, muss ich auch sagen, mein Highlight als Orga.
Damit bringst du mich auf noch eine Frage, nämlich, okay, jetzt ist diese Veranstaltung vorbei, euer Lab-Wochenende. Ihr habt jetzt wahrscheinlich aber gerade auch noch relativ viel mit der Nachbereitung zu tun. oder?
Ja, da sind wir drin. Wir haben, glaube ich, just morgen nochmal ein Orga-Treffen, also und schauen, wie es gelaufen ist und gucken, wie es weitergeht. Fest steht, denke ich, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergehen wird. Und wir freuen uns schon riesig.
Da bin ich auch neugierig. Ihr kriegt das ja schon mit. Ich bin generell sehr neugierig. Ich persönlich mag es einfach immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalten kann, die Kultur schaffen, die so ein Angebot schaffen, wie ihr das eben tut. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit auch einfach nutzen, zu fragen, okay, was habt ihr denn geplant? Ich weiß, dass ja schon zumindest fürs nächste Lab ein Termin steht. Die Anmeldephase ist auch schon offen. Vielleicht könnt ihr ja da schon so das eine oder andere durchscheiden lassen.
Die Veranstaltung heißt A Family Matter und es geht um die Verlesung eines Testaments im cthulhuiden Kontext natürlich. Und natürlich wird da nichts schief gehen, nein.
Ich vertraue dir da.
Veranstaltung haben wir, das ist die Veranstaltung, die wir einmal für Freunde durchgeführt haben. Die wird jetzt ein bisschen gestreckt. Im Oktober wird es noch eine Veranstaltung geben. Da wissen wir noch nicht viel. Und Tim und ich haben uns schon im Vorfeld darunter unterhalten. Wir planen vielleicht so ein kleines Highlight für 2025. Wir überlegen uns, ob wir irgendwo ein Schloss gemietet bekommen. Ansonsten in unseren bisherigen Örtlichkeiten wollen wir einen kleinen Maskenball veranstalten. Nicht ganz cthulhuid, vielleicht eher mit den Einflüssen eines Edgar Allan Poe.
Ja.
Keiner wissen, auf welche Geschichte wir hier hinaus wollen.
Wollen wir es sagen?
Maske des Roten Todes, ne?
Exzellent, eine meiner Lieblingsgeschichten.
Großartig.
Genau, und aber vielleicht sind das auch nur Träumereien, die wir da machen wollen. Aber irgendwo ein Ziel muss man haben im Leben.
Wie ist denn für, sagen wir mal, für die nächsten Labs oder wenn du sagst, ihr habt auch schon erste Ideen, was ist denn da so euer Stand der Vorbereitung? Also arbeitet ihr an mehreren Veranstaltungen gleichzeitig? Konzentriert ihr euch immer erstmal auf die nächste? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, der Maskenball 2025 ist noch ein bisschen Träumerei. Wir haben erstmal die nächste Veranstaltung fest im Blick.
Und gibt es da etwas, auf das ihr euch besonders freut?
Ja, um auch ehrlich zu sagen, 2025 dann wirklich einmal in die Zone zu kommen, wo wir nicht mehr Minus machen, sondern auch gewinnen. Schon alleine, damit uns das Finanzamt den Laden nicht wegen Liebhaberei dicht macht.
Das heißt, ihr habt also diesen aus unternehmerischer Sicht ganz klassischen Dreijahresplan, dass ihr sagt, okay, ab dem dritten Jahr soll das Ding...
Ja, so sieht es natürlich aus. Ne? Also die erste Veranstaltung war jetzt mit deutlichem Verlust. Aber das ist ja normal. Wir haben ja ganz viele Dinge angeschafft, die wir immer wieder nutzen können. Wenn wir die Veranstaltung zukünftig mal wiederholen werden, dann sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das auch, wir werden nicht viel damit verdienen, aber wir kommen ein bisschen über Null, kommen wir schon raus.
Wenn ich da mal fragen darf, wohin soll denn die Reise aus eurer Sicht längerfristig gehen? Also gut, wir haben jetzt schon inhaltlich ein paar Ideen, aber ach, ich denke jetzt auch an so Dinge wie Location oder Größe des Labs. Seid ihr da eigentlich schon da, wo ihr auch mal bleiben wollt? Oder sagt ihr, nee, wir haben auch längerfristig die Perspektive, wir wollen 10 Veranstaltungen im Jahr, wir wollen, dass die doppelt so groß sind. Also erzählt mal ein bisschen was.
Ja, also Größe ist natürlich immer so ein Punkt, wo man sich denkt, ja, das wäre toll.
Ja.
Ist natürlich organisatorisch, dann braucht man wieder mehr Leute.
Ist ein deutlich größerer Aufwand, ja, kann ich mir vorstellen.
Aber da haben wir jetzt neue Leute auch bekommen. Pläne haben wir nicht, wir haben erstmal 2024 im Blick 2025 unsere Träumerei. Und dann lassen wir uns treiben und gucken halt auch, was zum Beispiel Timo uns sagt, was der denn jetzt für eine Idee hat, ob er es gerne größer hätte oder nicht.
Ja, ich kann da gerne auch was zu sagen. Ich habe da auch so ein paar mir zwangsweise schon Gedanken zugemacht, sage ich mal, weil ich da einfach unheimlich viel Spaß dran habe. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Größe immer unterschiedlich sein wird, weil man das ja so ein bisschen einfach von der Geschichte abhängig machen muss. Also so ein Maskenball zum Beispiel, den kann man ja vielleicht etwas größer gestalten, aber jetzt unsere vergangene Lab, da war das schon passend, dass das halt nicht mehr so als 30 Leute sind, weil wir legen natürlich auch viel Wert darauf, dass die Leute ja individuelle Rollen haben, die so ein bisschen in die Geschichte mit reingearbeitet wird, dass dann nicht einfach irgendein, ich sag mal, Bauer um die Ecke da steht und sagt, oh, ich guck mir das einfach mal an, was hier jetzt so passiert, sondern dass sie schon irgendwie immer Sinn und Zweck haben, die Charaktere, dass das Ganze so ein bisschen rund ist, so ein bisschen, ja, damit die Immersion einfach noch ein bisschen tiefer geht. Und ich finde es einfach schön, so immer wieder Abwechslung reinzubringen, dass man, selbst wenn wir dann Spieler oder Spielerinnen haben, die dann als Stammspieler vielleicht auch bei uns sind, dass die jedes Mal was Neues erleben, dass sie nicht denken, ah, irgendwie sah, da war das ja ähnlich zu dem Lab davor oder was ich schon mal hatte, sondern dass sie immer denken, Mensch, Das ist wieder etwas, was ich noch nicht bei der Miskatonic Society gesehen habe. Und das fände ich, glaube ich, ziemlich schön, wenn wir so ein Erlebnis schaffen können.
Und wie viele Veranstaltungen, wie seht ihr pro Jahr an? Also für nächstes Jahr habe ich jetzt schon gehört, es sollen 2 sein.
Also meine ganz grobe Idee ist es tatsächlich, wenn wir über ab 2026, 2027 sprechen, dass wir pro Quartal eine Veranstaltung haben und da wahrscheinlich so 2 alte und 2 neue Veranstaltungen in Angriff nehmen. Ist ein wenig wirtschaftlichen Gesichtspunkten halt geschuldet. Je öfter wir das wiederholen, umso mehr, umso weniger kommen wir in die Verlustzone wahrscheinlich.
Ja, klar, ja.
Aber den festen Plan haben wir nicht. Wir sind erstmal froh, dass wir die eine Veranstaltung geschafft haben. Ich glaube, wir nagen danach alle ziemlich kaputt im Bett für eine Woche.
Das ist aber auch ein beachtlicher Organisationsaufwand. Also ich kann es euch nicht verübeln.
Aber ich kann da, glaube ich, sogar noch ergänzen. Wir haben recht schnell gemerkt, das hat mir Gregor zumindest sehr schnell gesagt, dass die Veranstaltung, die erste, doch sehr, sehr schnell ausverkauft war und dass da sehr viel Interesse dran bestanden hat. Und da ist natürlich dann umso schöner, wenn man dann Leuten, die vielleicht jetzt bei der letzten Lab nicht dabei sein konnte, dass man ihnen dann die Möglichkeit gibt, das trotzdem irgendwie zu erleben, indem man sagt, man wiederholt das Ganze in so ein bisschen, vielleicht mit so Nuancen, die so ein bisschen geändert wurden, aber schon mit demselben Kerninhalt. Ich denke, das ist schon einfach auch schön für die Spielerinnen, die das Ganze dann auch miterleben können und sehen. Ja, da lohnt es sich, öfters mal bei der Lab mitzumachen.
Ich muss sagen, ich persönlich finde es auch schön wegen der Arbeit, die in die ganze Konzeption reingegangen ist. Ihr habt den Plot geschrieben, ihr habt die Rätsel gebaut, ihr habt die Props zusammengesammelt. Also schon allein vor dem Hintergrund. Also ich finde das eigentlich eine schöne Idee, auch zu sagen, dass halt auch ältere Veranstaltungen mehrmals angeboten werden. Würdet ihr denn sagen, dass ihr euch von anderen Lab-Anbietern unterscheidet?
Wir hatten zumindest einen Plan. Uns ging es eigentlich darum, wirklich eine niedrige Schwelle zu schaffen, zu dem, über die die Leute zu uns kommen können. Mhm. Also wir haben halt gezielt auch Neulinge über Instagram angesprochen, weil es uns darum geht, tatsächlich Leute für das Hobby zu begeistern. Haben die Website auch dementsprechend gestaltet, dass die Leute halt mit PayPal zahlen können. Also richtig, was so heute der Standard ist. Wir haben uns halt auch über eine entsprechende Website bemüht, haben halt auch extra einen Fundus aufgebaut, dass die Leute nicht alle Klamotten selber gleich kaufen müssen, sondern sich Sachen ausleihen können, Sachen wie Hüte, Hosenträger, Taschenuhren. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht.
Och, da kann ich eigentlich schon was zu sagen. Also ich habe mich ja auch als Spieler natürlich dann auch, ich sag mal, OT, also out of character, sage ich mal, mit den Leuten unterhalten. Und da waren schon einige dabei, die gesagt haben, ich habe zwar, mache jetzt schon jahrelang Lab, aber so ein 1920er-Setting hatte ich jetzt noch nie. Und ich dachte, ich probiere das einfach mal. Und ich persönlich muss ja auch sagen, das war meine erste Lab und definitiv meine letzte. Und ich fand dieses Niedrigschwellige schon sehr, sehr angenehm. Es hat schon gut funktioniert. Deswegen vielen Dank, Gregor, fürs Organisieren. Und ich helfe dir jetzt sehr gerne dabei.
Gerne. Aber ich glaube, uns kommt auch ein bisschen die Zeit entgegen. Im Gegensatz zum klassischen Fantasy 1920er ist es halt sehr, sehr, sehr einfach, Dinge zu improvisieren. Also eine unauffällige Hose, vielleicht ein Hemd, unauffällige Schuhe. Mhm. Hosenträger, Hut kann man sich bei uns zusammenleihen. Und eigentlich ist man dann schon mit dabei, ohne sich wirklich in Unkosten stürzen zu müssen. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir halt persönlich wichtig ist, ist, wie wir mit NSCs umgehen.
Okay.
Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Werbung, weil NSCs immer schwer zu finden sind. Wir versuchen, die tatsächlich aktiv ins Spiel einzubinden. Also wir haben unseren NSCs kein Plotbuch gegeben, wo gesagt, das wird passieren. Die haben ein paar Informationen bekommen. Also selbst die Leute in der Küche, die da Bedienstete gespielt haben, ein paar Informationen bekommen, wussten aber selber nicht, was auf die zukommt und hatten echt die Möglichkeit, sagen wir mal, die gesamte Geschichte mitzuerleben, hautnah.
Okay, ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich.
Und auch mitzugestalten.
Finde ich aber auch sehr schöner Gedanke.
Und zu gestalten, hat Tim recht.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid immer auf der Suche nach NSCs. Vielleicht könnt ihr mal generell ein paar Sätze darüber sagen, wie man euch denn unterstützen kann. Ihr sucht gerade, ihr wollt wachsen. Okay, was braucht ihr denn?
Ja, also ich denke, dass natürlich Reichweite immer das A und O ist mit der Werbung. Dazu haben wir natürlich die Internetseite miskatonicsociety.com und natürlich auch die Instagram-Account der Gregor, wie heißt der? Miskatonic.society?
Genau, Miskatonic Society, glaube ich, zusammengeschrieben. Genau.
Das kommt alles auch noch in die Shownotes für Leute, die jetzt neugierig sind.
Also ich sag mal, man erkennt es ziemlich deutlich an dem Logo, ob wir die richtigen sind oder nicht. Und wir haben natürlich den Discord-Channel oder Kanal, Server heißt es, wo wir das Ganze dann natürlich weiter vertreten oder weiter verbreiten können. Aber ich glaube auch ganz einfache Sachspenden, wie wenn uns jemand einfach mal einen Zylinder schickt, ist, glaube ich, schon sehr hilfreich. Oder, weiß ich nicht, Ideen und Anregungen ist ja auch nicht verkehrt. Damit können wir auch sehr viel mit anfangen. Und so kann man uns, glaube ich, sehr gut unterstützen. Aber Gregor hat mit Sicherheit noch weitere Gedanken dazu.
Ja, man kann uns im Prinzip erstmal unterstützen, indem man uns besucht, ne? Ja. Zu unseren Veranstaltungen kommt. Aber wir suchen halt auch tatsächlich immer engagierte Leute, die einfach Lust haben, sich bei uns einzubringen. Weil man muss ja auch sagen, Orga-Arbeit heißt jetzt nicht nur, dass man sich kreativ zusammensetzt. Kreativ nehmen wir natürlich auch gerne, wie Timo gesagt hat, ne? Ideen, warum macht ihr nicht mal das? Oder Ideen, wie ich kenne da eine gute Location, wo man das irgendwas abhalten könnte. Oder ich habe mal gehört, dass das funktionieren soll. Nehmen wir. Wir nehmen aber auch einfach kleine Unterstützung. Wir haben eine WordPress-Seite, die muss regelmäßig aktualisiert werden. Wir nehmen auch gerne Leute, die uns bei der Kommunikation unterstützen, die uns beim Design unterstützen. Also ihr könnt uns da jederzeit gerne ansprechen, wenn ihr tatsächlich Cthulhuide Labs veranstalten wollt.
Also ihr freut euch über Unterstützung in personeller, finanzieller und natürlich auch
kreativer.
Kreativer Sicht, genau. Ihr habt jetzt eben schon gesagt, okay, man findet euch über eure Website, über euren Discord, Instagram. Das sind, wie gesagt, um das an der Stelle nochmal zu betonen, alles Dinge, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in den Shownotes findet. Gregor, Timo, gibt es zum Schluss von euch noch Dinge, die ihr unterbringen wollt, die die Leute noch unbedingt über die Miskatonic Society mitnehmen sollten?
Also was ich sagen kann, es wird vielleicht gemunkelt, dass die Miskatonic Society auch eine Gesellschaft ist, die sich in dem Cthulhuiden Universum, wie wir es uns vorstellen, vielleicht auch tummelt.
Das ist doch ein sehr ominöser Abschluss für heute.
Das würde zumindest meine komischen Träume seit der Lab erklären.
Das kann auch an seltsamen Ritualen liegen.
Ja.
Also ich würde noch mal sorgsam drüber nachdenken, was alles stattgefunden hat.
Irgendwie geht dieses Zeichen auch seitdem nicht mehr weg von meinem Arm. Naja.
Na, das ist doch ein super Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns mal ein bisschen über euch zu erzählen und was ihr eigentlich als Miskatonic Society so macht. Vielen lieben Dank. Und ich sag mal, bis Wiederhören. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.